Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Michael Naumann, der Direktor der Barenboim-Said-Akademie. Neben vielen anderen Dingen unter anderem auch der erste Kulturstaatsminister, den dieses Land hatte. Herr Naumann, willkommen im Studio.
Dankeschön.
Wir sortieren gemeinsam Themen und Debatten dieses Tages, dieses Donnerstages. Als wir uns verabredet haben, da haben Sie der Redaktion geschrieben, Herr Naumann, ja, ich komme gerne, aber kein Wort mehr über Corona. Ob das geht? Fragezeichen. Ich habe die Antwort für Sie. Fast.
Gut.
Wir kriegen es fast. In ein, zwei Fragen stellen sich heute schon noch rund um diesen Immunitätsausweis, der diskutiert wird. Aber Horst Seehofer hat sich thematisch erstmal vorgedrängelt. Der Innenminister will jetzt doch keine Strafzeige gegen die Taz stellen. Das ist unser erstes Thema. Horst Seehofer, der Innenminister, wird keine Anzeige gegen die Autorin der Taz, also der linken Berliner Tageszeitung, stellen wegen ihrer umstrittenen Kolumne zur Polizei. Das hat er heute Vormittag erklären lassen von seinem Ministerium. Michael Naumann ist an meiner Seite, um das zu kommentieren. Viele Jahre Herausgeber und Chefredakteur der Zeit, zuletzt auch Chefredakteur des Magazins Cicero. Herr Naumann, ist das ein kluger Rückzug des Innenministers?
Ja, natürlich. Ich glaube, der letzte hochrangige Minister, der eine Anzeige gegen eine missliebige Kolumne oder einen Artikel erstattet hat, war Franz Josef Strauß, 1962.
Gegen den Spiegel damals. Mhm.
Das heißt, Seehofer, der ja aus derselben empfindsamen Ecke der dünnhäutigen bayerischen Politiker stammt, hat etwas ganz Vernünftiges gemacht. Er hat sich besonnen.
Nachdem er erstmal was Unsinniges getan hat?
Nein, das war eigentlich nicht unsinnig, er war empört, mit Recht. Aber eine Anzeige, Journalisten dürfen dummes Zeug schreiben. Politiker dürfen darauf hinweisen, dass etwas dumm ist. Aber dann gleich mit der Macht des Staates zu drohen und mit Anzeigen und möglicherweise sogar Haft. Das hat zuletzt mal Franz Josef Strauß versucht. Das ist ihm gar nicht gelungen. Und das hat sich dann allerdings als ein unglaublicher PR-Erfolg für den Spiegel erwiesen. Also in anderen Worten, die Taz war zumindest dank Herrn Seehofers erster nicht ganz unverständlichen Reaktion. Ein Wutanfall gewissermaßen für alle anderen beleidigten Polizisten, die als Müll bezeichnet worden sind, ist verständlich. Aber insgesamt muss ich sagen, ein Politiker, der sich innerhalb von 24 Stunden eines Besseren besinnt, ist ja in sich selbst schon lobenswert.
Jetzt haben Sie positiv in seinem Sinne gerechnet. Ich glaube, es waren noch so ein paar mehr Stunden als 24, aber sei es drum.
Ja, na gut.
Möglicherweise
ja. Aber man muss ja auch schlafen.
Ja, möglicherweise hat auch die Bundeskanzlerin ein wenig geholfen, die ihn wohl da auch zur Seite genommen hat nochmal in dieser Frage. Kurzer Infoblock für diejenigen, die diesen Sturm im Wasserglas vielleicht nicht so detailliert verfolgt haben. Es geht eben in diesem Text um einen Gedanken, der, und da fängt schon an, satirisch oder eben auch nicht, diesen durchspielt, was macht man mit Polizisten, sollte die Polizei abgeschafft werden. Und die Autorin kommt dann in der Tat zu dem Ergebnis, eigentlich ist dann nur auf der Müllhalde Platz, sie noch einzusetzen. Also sie soll nicht der Müll sein, aber sie sollen da arbeiten. Die Gewerkschaften, die beiden der Polizei, die sich um die Polizistinnen und Polizisten kümmern, haben ja beide auch Anzeige erstattet. Würden Sie denn sagen, wenn die das machen, ist das okay und sinnvoll, aber ein Minister sollte das nicht tun?
Nein, es ist ganz einfach so. Dieser Artikel ist wirklich unter aller Kanone, gelinde gesagt, ein alter Ausdruck. Also bedeutet in anderen Worten nicht redigierbar, gar nicht druckbar. Es müsste sich also in Wirklichkeit in diesen würdigen großen Institutionen, in Gewerkschaften zum Beispiel, doch eigentlich irgendjemand finden, der sagt, ich rufe mal die Chefredakteurin an und frage der Taz, ob sie eigentlich ganz bei Trost ist. Das ist alles. Die Autorin selber, ich bin ganz sicher, wird sich mit ihrem ziemlich unaussprechlichen Namen keinen Gefallen getan haben. Aber insgesamt, um die Sache zusammenzufassen, Sie haben ja recht, Herr Frenzel, es ist ein Sturm im Wasserglas und keiner kommt aus diesem kleinen Sturm unbeschädigt heraus. Ganz zuletzt aber die Taz selbst.
Die ja immerhin, das muss man jetzt zugutehalten, eine ziemlich offene Debatte jetzt führt mit Texten pro und contra, also ja auch scharf innerhalb der Redaktion diskutiert. Herr Naumann, Sie haben sich ja am Anfang Ihres Berufslebens und studentischen Lebens mit Karl Kraus intensiv beschäftigt.
Richtig.
Der so ein Meister des scharfen Wortes ist, auch der Satire. Und es kommt ja dann immer wieder, das ist ja im Prinzip so eine Standardfrage, die aufkommt, eher die Tucholsky-Frage, aber die Grundfrage, darf Satire alles? Und da ist ja eigentlich immer der Grundreflex zu sagen, ja.
Nein, mein Grundreflex ist da, erstens, der Tucholsky-Satz ist zu Tode zitiert worden. Zweitens, dieser Artikel war überhaupt nicht satirisch gemeint. Das ist eine reine Schutzbehauptung gewesen. Und wenn ja, dann zeigt das eben eine tiefe literarische Unkenntnis dessen, was Satire ist. Es ist ein polemischer Artikel ohne Tiefgang. So, also das Argument, das ist alles Satire, das ist einfach Quatsch und peinlich. Die Wahrheit ist ganz einfach missglückt, Punkt, nicht drucken. It needs a little rewriting, sagt ein amerikanischer Chefredakteur, wenn er so einen Text zu sehen bekommt und verweigert gewissermaßen den Zugang zur Druckpresse. Kurz und gut, dieser Satz, Satire darf alles, das ist nicht wahr, sondern wenn Satire dazu führt, dass zum Beispiel einer der Betroffenen sich umbringt, weil er sich zu Unrecht verhöhnt fühlt von einem Klasse-Satiriker, der das auch wirklich kann, dann muss ich sagen, ist der wunderbare Satiriker zu weit gegangen und hätte das nicht schreiben sollen, nur weiß er das ja nicht vorher. Also in anderen Worten, ein gewisser Respekt vor der Menschenwürde des potenziellen Opfers einer Satire sollte diesen Satz von Tucholsky im Grunde genommen aufheben.
Eine Frage lautet so, sollten wir die Einführung eines Corona-Immunitätsausweises erwägen? Herr Naumann, der Ethikrat berät ab heute darüber. Aus der SPD, aus Ihrer Partei, kommt jetzt erstmals das Signal, ja, wir können uns das doch vorstellen. Sie auch?
Es macht doch keinen Unterschied mehr, ob ich so einen kreditkartenähnlichen Ausweis bei mir trage, wenn ich gleichzeitig mein iPhone habe, wo meine Daten, meine Kenntnisse, Unkenntnisse, meine Kaufeigenschaften, meine Nutzung unmöglicher Websites, alle registriert sind. Da kann ich nur sagen, was ist der Unterschied, wenn dann auch noch das Ergebnis zum Beispiel der Corona-App in eine Plastikkarte verewigt wird. Mhm. Ich habe eine Corona-App runtergeladen, die ist in Wirklichkeit, zumal sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch meine Bewegungen in der GPS-Welt notieren, ob das die Hersteller dieser App wollten oder nicht, die ist in sich selber ja schon praktisch so etwas wie eine Immunitätsausweis. 10 Millionen Menschen haben es runtergeladen.
Genau, Herr Naumann, ich glaube, ich sage jetzt mal das, was die Regierung sagt an dieser Stelle, dass das, was Sie da befürchten, dass das alles nicht geht mit dieser App.
Ja.
Aber ich merke, Sie haben Zweifel und Sie sind da übrigens, ich weiß nicht, ob Ihnen das recht ist, in guter Gesellschaft mit Sarah Wagenknecht. Die hat das neulich auch so formuliert.
Eine kluge Frau.
Ja. Aber in dieser Frage, gut, Sie sagen, wir haben sowieso so viel Information über uns preisgegeben, warum nicht auch diese Information? Gut, kann ich nachvollziehen, den Gedanke. Das Problem ist bloß, es ist ja erstmal die Frage, wer ist überhaupt getestet, wer ist nicht getestet. Und dann gibt es noch einen weiteren Gedanken dazu, den hat Lars Klingbeil, der SPD-Generalsekretär, vor einigen Wochen geäußert, dass ja letztendlich die damit eventuell belohnt würden, die sich, sei es durch Fahrlässigkeit, bereits angesteckt haben, durch sind mit Corona, dass die dann zum Beispiel einen größeren Bewegungsradius kriegen, mehr Freiheiten, als andere Menschen, die sich total zurückgehalten haben, alle Abstandsregeln eingehalten haben und deswegen die Antikörper noch nicht gebildet haben.
Ja, das ist ja ein guter Einwand. Ich habe mich selber auch testen lassen und in der Tat negativ, was mich natürlich freut. Also wäre ich jetzt gewissermaßen immun, aber die ärztliche Mitteilung sagte auch gleichzeitig, das bedeutet nicht, dass ich mich nicht schon wieder neu angesteckt haben kann. Das heißt, so ein Immunitätsausweis ist immer nur vorübergehend. Wie lange gilt der dann eigentlich? 3 Tage? 3 Monate? Also kurzum, das sind alles Überlegungen, die sich dieser Ethikrat, über den man selber mal nachdenken sollte. Diese Überlegung wird dieser Ethikrat gewissermaßen diskutieren und am Ende wird dabei wahrscheinlich nichts herauskommen. Ich persönlich, das ist so meine Erfahrung, ich persönlich frage mich darüber hinaus, ein Ethikrat, ich weiß ja, wie der seinerzeit zustande gekommen ist, soll sich Gedanken machen, tiefgehende, normative Überlegungen, die eigentlich sich die Politiker, die Repräsentanten im Bundestag, in den Fraktionen, in den Ausschüssen selber machen. Ich frage mich schon, gibt es da ein neues Gremium? Wie ist das eigentlich? Was legitimiert das eigentlich, plötzlich sich tiefgehende ethische Gedanken zu machen, die jenseits der Berufsauffassung eines guten Abgeordneten liegen? Der muss sich das selber auch überlegen.
Meinen Sie, dass die Abgeordneten sich damit letztendlich kleiner machen? Also ich glaube, es ist so eine Art Delegation.
Sagen Sie ganz richtig. Ja. So ist es.
Ja. Ich meine, es ist eine Tendenz, die hat in gewisser Weise natürlich auch stark zugenommen, auch in der Zeit, in der Sie in diese Bundesregierung damals eingetreten sind mit Gerhard Schröder als Kulturstaatsminister.
Ja, es gab plötzlich Fragen der Präimplantationsdiagnostik und damit eben auch der gezielten Abtreibung. In anderen Worten, das musste dann sofort delegiert werden, da die katholische Kirche nicht mehr diese Diskussionen in Deutschland nicht nur definiert, bestimmt, sondern auch entscheidet, das ist vorbei, das war früher so, gibt es jetzt diese neue Institution, ein Ethikrat. Das, also Philosophen, die sich ethisch bilden, respektive der Meinung sind, es gibt keinen transzendentalen Plausibilitätspunkt für moralische Überlegungen, die überlegen jetzt gewissermaßen appellativ für den Rest der Nation und der Abgeordneten. Finde ich irgendwie komisch.
Okay, also egal wie die Entscheidung ausfällt, der Bundestag sollte souverän genug sein, die selbst treffen zu können. Ja. Nochmal auf diese Corona-Situation und Frage, ausgelöst ist ja das Ganze auch durch das Ungleichgewicht, das wir gerade reinkriegen. Nordrhein-Westfalen, das Bundesland, das zwei Landkreise eben jetzt wieder unter diesen teilweise Lockdown stellen muss und andere Bundesländer, die reagieren und sagen, aber dann bitte nicht zu uns in Urlaub kommen. Entstehen da gerade so Unwuchten und Ungerechtigkeiten, die eigentlich in einer Gesellschaft nicht tragbar sind?
Tragbar ist noch viel mehr, als Sie glauben. Also es war noch Anfang des 19. Jahrhunderts, haben die Städte zugemacht. Man kam um 19 Uhr nicht mehr nach Augsburg rein. Und da die Leute auch noch unterschiedliche Zeiten hatten, wenn es 19 Uhr in Augsburg war, war es 17 Uhr in Nürnberg, war in Wirklichkeit Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts praktisch abends zu. Und denn der Hintergrund war nicht nur der Sachverhalt, dass man sich noch nicht auf seine mitteleuropäische Zeit geeinigt hatte, sondern auch der Sachverhalt, dass alle noch eine ziemlich klare Erinnerung an die Folgen der Pest hatten. Also in wenigen Worten, das, was jetzt passiert, ist so neu nicht und ist in Wirklichkeit auch unvermeidlich. Und daran sich zu gewöhnen, ist wahnsinnig schwer. In einer mobilen Gesellschaft. Wahnsinnig schwer. Ich persönlich muss sagen, ich fahre regelmäßig zwischen Hamburg und Berlin hin und her und stelle doch fest, der Verkehr auf der Autobahn hat enorm abgenommen. Das hat nicht nur etwas mit der Wirtschaft zu tun, der abnehmenden Produktivität dieser Gesellschaft, mithin auch mit weniger LKWs, aber doch auch viel weniger, jedenfalls aus meiner Erfahrung, Personenverkehr. Das heißt, die Gesellschaft merkt, es verändert sich etwas, wir bleiben zu Hause. Das ist so. Mit den Konsequenzen, die für das Bruttosozialprodukt da entstehen, das wissen wir alle, das kann ganz verheerend und sehr, sehr unglücklich werden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. An dem Tag, an dem die Lufthansa gerettet wird, heute ist die Hauptversammlung, die das Gesamtpaket verabschieden will, damit 9 Milliarden Euro Staatsgelder fließen können. Heute Vormittag hat die EU-Kommission abschließend grünes Licht gegeben. Davor noch haben Konzern und die Gewerkschaft UFO eine Lösung gefunden, die grob gesagt lautet, keine Entlassung, dafür aber weniger Arbeitsstunden und weniger Lohn. Der Publizist, Verleger und Sozialdemokrat Michael Naumann ist weiter an meiner Seite. Herr Naumann, die positive Lesart, die ich Ihnen jetzt anbieten könnte, das gute deutsche Kooperationsmodell funktioniert ganz offenbar.
Ja, das stimmt. Und es ist, ich meine, stellen Sie sich ja mal vor, diese Luftfahrtgesellschaft wäre pleite und würde nicht mehr fliegen. Dann würde das Land wirklich stillstehen. Also ich finde diese Entwicklung in Ordnung. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass in die Verhandlungen ein absolut undiskutierbarer Punkt hineinkommt, nämlich, dass die Bundeshauptstadt von der Lufthansa angeflogen wird in einer Art und Weise in Zukunft, wie das in der Vergangenheit nicht der Fall war. Also wer aus Berlin, der größten Stadt, unabhängig, ob sie Bundeshauptstadt ist oder nicht, ins Ausland fliegen wollte, musste erst nach Frankfurt, in den meisten Fällen, oder nach München. Die Verbindungen nach Amerika liefen eben nicht über Berlin. Und ich muss sagen, die Chuzpe, mit der das diese Führung der Lufthansa über Jahre hinweg abgelehnt hat, aus angeblich kommerziellen Gründen.
Ich meine, man könnte jetzt zur Verteidigung der Lufthansa sagen, so richtig ein gutes Angebot, was den Flughafen angeht, konnte Berlin bisher auch nicht machen.
Finde ich nicht. Ich fand Tegel wunderbar.
Gut, aber von der Größe her nicht ausreichend, um ein Drehkreuz zu sein, internationales. Aber Herr Naumann, was ich bei Ihnen natürlich dann raushöre, ist ja das, was in der Debatte auch immer wieder aufkam, diese Frage, wenn man so viel Staatsgelder gibt, wie groß dann auch die Einflussseite sein müsste des Staates. Sie haben jetzt einen Wunsch mit Blick auf gute internationale Verbindungen, Berlin stärken. Da gab es ja auch andere, beispielsweise Richtung Klimaschutz. Also würden Sie sagen, das ist ein Versäumnis, dass man da nicht stärker staatlich mit eingreift und steuert in die Konzernpolitik?
Also ich kenne den Vertrag nicht, der da gemacht worden ist. Ich bin ganz sicher, dass sich die Bundesregierung, die schließlich im Kern eine christdemokratische, kapitalgeneigte Regierung ist, sich sicherlich zurückgehalten hat in den Einflussmöglichkeiten in diesem Konzern. Tatsache ist jedenfalls, dass ich persönlich als Gast mir wünsche, dass das Essen in der Lufthansa jetzt wieder das Niveau von vor etwa 10 Jahren hat, statt diese kleinen szenetypischen Päckchen, die in Wirklichkeit nichts anderes sind als die Beförderung von Diabetes unter Fluggästen der Lufthansa, dass das wegfällt und es sich wieder ein gewisses Niveau einpendelt. Aber das ist ein persönlicher Wunsch. Insgesamt bin ich froh, dass dieser Laden nicht pleite geht. Stellen Sie sich das mal vor, was das bedeutet hätte. Wir wären dann völlig in den Händen der Flugplanung von Abu Dhabi oder Dubai oder weiß der Teufel welchen großen Konzernen, die Petrodollar praktisch gestützt bestimmen, wo wir hinfliegen und wo nicht.
Also Sie sagen schon, also diese Idee eines Flag Carriers, also dieser nationalen Airline, ist schon wichtig, auch heute noch. Man könnte ja sagen, der Markt wird das regeln. Wenn es einen Flugbedarf gibt, dann werden das die anderen Fluggesellschaften sicherlich auch anbieten.
Ja, der Markt regelt es eben nicht, sondern das hat ja Berlin, und ich will das nochmal betonen, es sind eine politische Entscheidung gewesen, Berlin von der Lufthansa nicht international mit wenigen Ausnahmen anzufliegen. Das ist der Markt, und da muss ich sagen, nein, in Zukunft, wenn der Staat schon und der Steuerzahler schon zahlt, dann gibt es auch einen gewissen Respekt vor dem Staat, der das mitfinanziert, das Unternehmen.
Michael Naumann, wo waren Sie 1978?
In Oxford.
Okay.
Und, sehr schön.
Und haben da was gemacht?
Ich habe da meine HB-Schrift geschrieben und habe über revolutionäres Bewusstsein am Beispiel des Osteraufstandes in Irland 1916 geschrieben. Und das war damals ganz im Zeitgeist.
Auf jeden Fall eine von vielen spannenden Stationen in Ihrem Leben. Kulturstaatsminister, Chefredakteur, hatte ich schon erwähnt, Spiegel-Auslandschef könnte man ergänzen, Rowohlt-Verleger, viele Jahre auch als Verleger in den USA, heute Direktor der Barenboim-Said-Akademie. An dieser Stelle muss ich Schluss machen, sonst ist die Sendezeit rum und ich habe sowieso einen kleinen Werbespot erstmal für uns.
Sie haben eine Quizshow und Jörg Pilawa hat kurzfristig abgesagt? Sie brauchen irgendjemanden, der nicht Kai Pflaume ist? Sie haben jetzt erst gemerkt, dass Rudi Carrell schon gestorben ist?
Dann haben wir die Lösung für Sie: Frauen.
Frauen?
Ja, richtig gehört, Caroline.
Moment mal, es gibt mehr als eine?
Also genau genommen fast 4 Milliarden.
Aber das ist ja quasi die Hälfte der Weltbevölkerung.
Rufen Sie jetzt an unter dieser Nummer.
Die Aktion Frauen wird Ihnen präsentiert von Frauen. Frauen, entdecke die Möglichkeiten.
Caroline Kebekus und Janine Ullmann haben sich diesen Spaß erlaubt. Er geht zurück auf die Aussage von ARD-Programmchef Herre vor ein paar Tagen. Der sagte, er kenne eben keine Frau, die Unterhaltungssendungen so gut machen könne wie ein Jörg Pilawa beispielsweise. Es gibt auch einen guten Grund, das Thema heute nochmal aufzunehmen. Heute vor 40 Jahren hat die sozialliberale Koalition per Gesetz Männer und Frauen im Beruf gleichgestellt, Herr Naumann. Sie haben ja an vielen verschiedenen Stellen in Medien und Kultur erlebt, wie Karrieren verlaufen oder eben auch nicht. Irgendwas scheint ja auch nach wie vor Frauen im Weg zu stehen.
Ja, also in der freien Marktwirtschaft sind es die Besitzer, das sind meistens Männer, in den Konzernen und den Firmen. Und diese Konflikte sieht man übrigens in den Nachmittag-Fernsehsendungen der ARD immer wieder, wo die Männer sich gegen Frauen durchsetzen müssen und dann irgendwann, aber nur im Fernsehen, gewinnen die Frauen. In Wirklichkeit ist das im Grunde genommen nicht viel besser geworden in Deutschland in den letzten 20 Jahren. Aber immerhin, kleine Fortschritte gibt es. Mir fällt ein, dass zum Beispiel die Aufsichtsratsvorsitzende von ThyssenKrupp eine fabelhafte Mathematikerin ist. Die wird aber in der Presse, das muss man sich mal vorstellen, als die Hexe vom Hügel bezeichnet. Die Firma ist in Schwierigkeiten, das ist bekannt, aber das ist nicht ihre Schuld, sondern das sind die Strukturentscheidungen der letzten 30 Jahre im Ruhrgebiet, die dahinter stecken. Also in anderen Worten, es liegt noch ein langer, langer Weg vor Deutschland. Aber immerhin, ich muss sagen, wir haben eine Kanzlerin und keinen Kanzler. Und es kann durchaus passieren, dass sich das auch bei der nächsten Bundestagswahl wiederholt, dass eine Frau es wird. Nur Frau K.K. wird es nicht, aber, okay. Aber andere aber, können sich ja noch bewerben.
Herr Naumann, wenn Sie sagen, es liegt noch ein langer Weg vor uns, da würden jetzt wahrscheinlich viele gerade mit dem Blick auf diesen 40. Jahrestag heute dieses Gesetzes sagen, ey, Moment mal, aber es liegt doch ein langer Weg eigentlich schon hinter uns. Und wie kann das eigentlich sein, dass so wenig passiert und passiert ist. Wenn Sie mal auf diesen Bereich schauen, in dem Sie auch viele Jahre tätig waren, also Medien und auch beispielsweise Verlage, also eigentlich ja so ein Bereich, wo man denken würde, gerade da ist das Progressive am schnellsten zu vermitteln.
Ja, also was die Verlage betrifft, muss ich sagen, sind in Deutschland plötzlich innerhalb von 2 Jahren doch die entscheidenden Positionen an Frauen, nämlich Verlegerinnen an Frauen, vergeben worden. Aber ich kann mich noch erinnern, wie schwierig es war, selber in meinem Berufsleben, als ich als meine Nachfolgerin eine hochbegabte Lektorin vorgeschlagen habe, dem Holzbrink-Konzern, da stand das überhaupt nicht zur Debatte. Es hat mich sehr, sehr gewundert. Das sind also
Meinen Sie, weil sie eine Frau war?
Ja, ja? Das bin ich sicher. Das waren patriarchalische Verhaltensweisen, die sind mir auch nicht fremd gewesen, da bin ich ziemlich sicher. Aber ich für mich selber kann sagen, ich habe, so gut es ging, eigentlich immer nur Frauen in meinen Chefpositionen befördert. Aber mich selbst wollte ich natürlich nicht durch eine Frau ersetzen lassen.
Das ist ja vielleicht an dieser Stelle auch der kleine Hinweis, weil jetzt hier gerade 2 Männer über dieses Thema reden und alle, die uns jetzt schreiben wollen, den sage ich an dieser Stelle schon mal, sie monieren das zu Recht, aber die Entscheidung, dass wir dieses Thema heute hier besprechen, haben übrigens 2 Frauen gefällt, die Chefin vom Dienst und die Redakteurin dieser Sendung. Also manchmal sieht man es auch nicht, aber was man natürlich…
Gefahr im Verzug, hätte man früher gesagt.
Manchmal sieht man Sachen auch nicht und die kommen subtil. Ich spiele uns mal etwas ein, was uns Elisabeth Hager erzählt hat, eine Autorin, die bei uns in der Literatursendung Lesart war und die so ihre Beobachtung aus ihrer Arbeitswelt geteilt hat.
Es ist auch bis vor kurzem gängige Praxis gewesen, als Mutter und Autorin die eigenen Kinder aus dem Lebenslauf draußen zu lassen. Ja, man omittet das so ein bisschen, also einfach so unter den Tisch fallen lassen. Ich meine, die Erfahrung der Mutterschaft oder Elternschaft oder Pflegearbeit ist ja nichts, was dem kreativen Prozess entgegensteht. Das glaubten ja die Leute lange. Das sagt ja Ursula K. Le Guin in einem tollen Artikel, Books or Babies. Also Produktion oder Reproduktion. Und das wollen wir niederstampfen, dieses komische Gebilde. Das ist kein Gegensatz.
Books or Babies, das war bei Rowohlt, aber bei Ihnen hoffentlich keine Alternative, oder? Oder vielleicht doch?
Nein. Nein, die interessantesten Fälle, die ich beobachtet habe, ist, dass seitdem es Vaterschaftsurlaub gibt, dass ein junger Mann bei der Zeit, der eigentlich Wirtschaftschef werden sollte, sagte, nein, ich mache jetzt Vaterschaftsurlaub. Und diese Position musste schnell besetzt werden. Und der Vaterschaftsurlaub zog sich für fast ein halbes Jahr in seinem Fall. Und ich habe ihm gesagt, dann ist dieser Posten besetzt, der ist dann weg. Und der hat das durchgehalten. Und ich habe ihm gesagt, ich persönlich gratuliere Ihnen. Sie werden ein ganz anderes Verhältnis zu Ihren Kindern haben als ich.
Aber jetzt, jetzt muss ich sozusagen nicht in Ihre Biografie gehen und Sie tadeln, Herr Naumann, das steht mir nicht zu. Aber natürlich ist genau das wahrscheinlich das, was viele Frauen erleben, dass man an der Stelle dann Strukturen braucht, die halt nicht bedeuten Kind oder Karriere, sondern dass man sagt, okay, dann gucken wir mal, wie wir das in einem Jahr oder anderthalb Jahren regeln.
Ja, es werden dann diese Positionen, das muss man auch wiederum sehen, werden dann diese Positionen, die wegen Mutterschaftsurlaub bis zu 3 Jahren kann das sich entziehen, werden dann besetzt. Mit Menschen, meistens auch doch Frauen, jedenfalls war das in meinem Berufsleben so, die dann nach 3 Jahren wieder auf dem, wie man so schön sagt, auf dem Markt waren. Das heißt, die Probleme, dass man hochtalentierte Ersatzspieler, gewissermaßen Spielerinnen einsetzt, die dann plötzlich selber auf der Straße stehen, das hat der Gesetzgeber nicht bedacht. Wie kann er das auch? Was soll er machen? Soll er plötzlich noch eine in der Privatwirtschaft noch eine zusätzliche Stelle finanzieren? Nein. Also in wenigen Worten, das Dilemma ist weiterhin da und es lässt sich eigentlich nur durch Goodwill lösen und eine elastische Arbeitsgesetzgebung, die auf alle Fälle dafür sorgt, dass diese Ersatzspielerinnen oder Spieler, die in die Stellen, die durch Mutterschaftsurlaub frei geworden sind, dass die danach nicht ins Bodenlose fallen. Schwierig.
Was ich schwierig finde, dass ich eigentlich bei diesem Thema idealerweise, ich habe so ein Wunschgefühl, dass wir eigentlich heute nur noch darüber reden, dass wir die alten Ungerechtigkeiten abarbeiten müssen, die irgendwie noch bestehen, aber sozusagen ab Standpunkt heute ist ja alles gut, die Geschlechter sind gleichberechtigt, wir haben da gar kein Thema mehr. Und dann habe ich heute Morgen unsere Praktikantin, die wir hier gerade im Deutschlandfunk Kultur haben, gehört, Charlotte Weinreich, 23 Jahre alt, die das gesagt hat und ich dachte, ups.
Ich habe dieses Jahr so ein paar Praktika gemacht und da habe ich wirklich auch zum ersten Mal erlebt, wie unterschiedlich Gesprächskulturen sein können jetzt von Männern und Frauen, gerade in Konferenzen jetzt zum Beispiel. Ja, und man kommt in so Situationen, wo man das Gefühl hat, okay, so ganz subtil werde ich als Frau gerade schon irgendwie anders behandelt, also jetzt von Männern vor allem. Und da fragt man sich dann eben, wie reagiere ich darauf? Das muss jetzt gar nicht sexistisch immer so direkt sein, aber es gibt das immer noch.
Da sagt eine Frau, 23 Jahre alt. Und ich frage mich, wie tief sozusagen auch im kulturellen Grundverhalten Dinge liegen, noch lange, bevor wir über flexible Gesetzgebung, was Arbeitsrecht angeht, reden.
Ja, das sind kulturelle Traditionen, die sind natürlich schätzungsweise 50.000 Jahre alt. Also in anderen Worten, der patriarchalischen Männerherrschergesellschaften oder von Männern beherrschte Gesellschaften hat es eben, seitdem es Menschen gibt, gegeben. Und der Verstand ist erst relativ spät in die Köpfe der Männer gewandert, als sie gemerkt haben, Frauen sind genauso gut in den Positionen, die man in irgendwelchen Firmen hat, wie Männer. Das hat lange gedauert. Also ich kann mich ganz einfach daran erinnern, dass in Amerika das relativ früh mit diesen Diskussionen sich beschäftigt hatte, während des Zweiten Weltkriegs nämlich, dass die Emanzipation der Frau als Arbeitnehmerin erst in den 60er Jahren begonnen hat. Seitdem gibt es überhaupt erst das, was wir eine gewisse Art Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt nennen, gibt es das. Und in Deutschland war nicht minder verspätet in dieser Hinsicht.
Wladimir Putin, der schickt ab heute seine Bevölkerung in ein Verfassungsreferendum, ganz grundlegende Änderungen, weit über 100 Änderungen. Da kann man jetzt den Fokus auf unterschiedliche Dinge legen, aber ich glaube, es ist nicht verkehrt, kritisch vor allem zu schauen auf die Möglichkeit der Verlängerung auch seiner Amtszeit. Also er könnte nochmal zwei Amtsperioden dranhängen, wenn dann die Bevölkerung zustimmt. Das hieße dann im Prinzip Putin forever.
Richtig, ich wäre dann über 90 und müsste mich immer noch ärgern über den Sachverhalt, dass die im Prinzip so großartige russische Gesellschaft klug, leidenserfahren, einen Mann erträgt, auf dessen, man muss wirklich sagen, Jagdstrecke hervorragende Journalisten sind. Er hat ganz einfach dafür gesorgt oder es geduldet, wollen wir es mal ganz milde sagen, dass Journalisten, die kritisch ihm und seiner Tschetschenienpolitik zum Beispiel gegenüberstanden, ermordet wurden. Und niemand zieht ihn oder die Mörder, die dann meistens irgendwelche Berufskiller sind, die ein paar Jahre kriegen und verschwinden, zur Verantwortung. Jedenfalls nicht das russische Volk in der Art und Weise, wie das mal vorübergehend durch Oppositionsbewegungen der Fall war. Die Oppositionellen sind dann allerdings entweder verhaftet worden oder eben auch umgebracht worden. Zum Teil so offensichtlich, dass es ganz klar war, dass es sich hier um eine Lehrstunde handelte, inszeniert vom Staat mit scharfen Waffen.
Aber würden Sie denn sagen, Russland ist in dieser babylonischen Gefangenschaft mit Wladimir Putin, weil er jetzt mittlerweile die Repressionsmechanismen so stark bemüht, dass gar keine Alternativen aufkommen können? Oder ist die letztendlich auch nicht so groß, weil offenbar immer noch eine so breite Vorstellung herrscht, im Zweifel besser mit ihm als ohne ihn?
Also wenn man mit viel Zeit und viel Geduld sich die Perioden des Machtwechsels in Russland anschaut, genau gesagt in Petersburg und dann Moskau, da geschieht der Wandel, dann muss man sagen, gibt es immer wieder riesige Überraschungen. Am meisten überrascht war der Zar und nicht minder überrascht war auf alle Fälle Bulganin, Leute, die man gar nicht mehr kennt. Kurz und gut, es gibt Wandel im Kreml. Dass er in der Vergangenheit meistens mit Mord und Totschlag verbunden war, ist furchtbar, aber ändert nichts an dem Sachverhalt. Es gibt Wandel. Und dieser Wandel wird irgendwann einmal auch Putin selbst ereilen. Und man kann nur hoffen, dass seine Nachfolger weniger unsicher sind über sich selbst. Denn das scheint die größte Schwäche von Putin zu sein. Der Mann geht immer so, als ob er John Wayne nachahmt, mit dieser imitierten Supermännlichkeit. Die finde ich sehr peinlich. Und die Fragen, die wir eben debattiert haben, wann kommen denn eigentlich mal Frauen an die Macht? Vielleicht ist das die allergrößte Überraschung, die wir nach Katharina der Großen im Kreml erleben werden im 21. Jahrhundert. Wird schon noch werden.
Kurze Frage da noch zum Schluss zu diesem Thema. Gibt es da irgendetwas, was man tun kann, außer beobachten und abwarten, also Einflussmöglichkeiten von außen, auch politischer Art?
Ja, das gibt es schon, das hat es gegeben. Das wurde dann aber denunziert als die üblichen Maßnahmen des Kalten Krieges. Das waren nämlich Rundfunksendungen. Wir sind hier auch in einer Rundfunksendung. Und Radio Free Europe, angeblich CIA gesteuert, das kann durchaus sein, Ändert aber nichts an dem Sachverhalt, dass alle, von Václav Havel bis zu den Dissidenten der 60er Jahre in Russland, der Meinung waren, dass die einzigen Nachrichten, die sie über die Welt und über die Vor- und Nachteile auch von demokratischen Regierungen und Gesellschaften vernehmen konnten, aus diesen Radiosendungen stammten. Das hat der Westen in seiner Sparsamkeit, in seiner auch politisch dummen Sparsamkeit, hauptsächlich doch es gibt zwar noch diese Sender, spielen aber keine großen Rolle mehr, eingestellt. Das war ein Fehler meines Erachtens, ein politischer Fehler. Aber insgesamt, Wandel in Russland wird auf alle Fälle nur kommen aus der Bevölkerung selbst. Und in Russland hat sich eine Mittelschicht entwickelt und die will mehr Freiheiten haben, als sie zurzeit hat.
Michael Naumann war an meiner Seite in dieser Stunde, der Direktor der Barenboim-Said-Akademie, der frühere Kulturstaatsminister, Rowohlt-Verleger. Ich habe ja vorhin schon einige tolle Titel genannt. Herr Naumann, vielen Dank für Ihre Zeit hier heute.
Vielen Dank für die Einladung.